Jedes Kind träumt davon, Baggerfahrer zu werden. Wir beide haben es nicht geschafft, aber zumindest haben wir heute mit einem gesprochen. Er ist Baggerfahrer und erfolgreich auf Social Media. Wir haben über die Thematik Baustelle und Social Media gesprochen, aber auch die Thematik Kommunikation auf der Baustelle und wie hat sich das in den letzten Jahren verändert.
Bernd, der Baucoach, 138.000 Follower auf Instagram, 30.000 auf TikTok und er gehört eigentlich gar nicht mehr so zum jungen Semester. Hoffentlich ist er uns jetzt nicht böse, aber es ist unheimlich motivierend, wie der einfach Gas gibt. Auf der Baustelle und auf Social Media. Viel Spaß beim Anhören mit Bernd. Du hast mir vorhin in WhatsApp geschrieben, ihr müsst euch überraschen lassen. Du hast irgendwie eine Überraschung, du hast irgendwas und die Juni, ich bin jetzt total aufgeregt. Erzähl.
Ja, genau, pass auf, ich soll das erzählen. Es sind so viele Dinge, die da so um mich herum kommen. Einmal, die Überraschung ist für mich, ne, ich guck mal hier, der Baucoach steht da drauf.
Geil.
Und hier der, das Unternehmen, für das ich jetzt arbeite, quasi wie so ein Sponsor bin ich. Und die Überraschung ist, was alles so kommt auf der Bauma, wer mich alle treffen will, wer mich dort sehen will, wie viele Leute mich anschreiben. Ich kriege auf dem Handy hunderte von Nachrichten. Ich werde manchmal irre, das kann gar nicht sein. Ich denke mir jedes Mal immer, was ist denn das? Und ich möchte auch dem allen gerecht werden. Aber das ist so ringsherum um mich, alles, was so passiert, eine Überraschung. Ich bin immer sehr vorsichtig anzukündigen, wow, das passiert, weil man kann ganz leicht was versprechen, was ja, andere stimmt. Leute halten müssen. Und den Job, den ich jetzt bekommen habe, bei der Firma zum Beispiel, hättest du mich vor 4 Wochen gefragt, war ich immer sehr skeptisch. Was mache ich jetzt? Und jetzt auf einmal ist alles, es verändert sich so schnell auch die Aufgabe meiner Selbstständigkeit, dass ich selber fahre, selber baue. Ja, irgendwo bin ich weiter selbstständig, aber ich habe auch ein festes Angestelltenverhältnis. Und da ist es für mich alles gerade wow.
Okay. Dann versuchen wir es mal ein bisschen zu sortieren oder mal ein bisschen zu gucken. Also das Ganze hat ja angefangen, dass du vorhin mir geschrieben hast, du hast einen eigenen Pappaufsteller auf der Bauma, die jetzt ja bevorsteht, die Bauma. Ja. Du wirst ja auch dort vertreten sein. Für wen ist der Pappsteller? Wie kam das zustande? Vielleicht, das ist so als erster Punkt.
Ja, ich bin einen Tag bei der Firma Atlas zum Beispiel am 8.4. den ganzen Tag von morgens bis abends. Bei anderen Firmen bin ich auch von morgens bis abends, aber Atlas hatte nachgefragt, können wir von dir eine Ganzkörperaufnahme haben?
Und erst angezogen erst, aber.
Zum Glück, ja, zum Glück. Und als die Dame mir das gesagt hat, habe ich einen fürchterlichen Nachanfall gekriegt. Ich konnte nicht mehr. Ich habe mir so gedacht, ich sage, jetzt mach mal von mir einen Pappkamerad. Und dann haben die das Ding wirklich gemacht und auf dem Ding steht ja auch drauf, 8.4. der Baucoach bei uns im Ganzen, weil ich auch sehr viel mit Atlas gefahren bin und sehr viel dort diese Marke auch mag und auch immer sehr gern gefahren habe, muss ich sagen, auch in den Betrieben davor, haben die gesagt, komm vorbei, mach, wir machen was zusammen und so ist das Ganze gekommen. Dann kam daraus ein Pappaufsteller vom Baucoach und das war schon... Das ist schon echt verrückt, ja. Mhm. Beichte das mal deiner Partnerin, das habe ich gemacht. Ich kann dir sagen, den Lachanfall, den du gekriegt hast, der war auch noch göttlich. Dafür gibt es ein Video übrigens, das veröffentliche, wo ich es ihr gebeichtet habe. Es wirklich war das Original. Ich habe das im Video festgehalten, die konnte nicht mehr.
Ist es schon veröffentlicht oder wirst du es noch veröffentlichen?
Naja, das kommt noch.
Bin ich auch echt mal gespannt. Wahnsinnig interessant, du bist ja Baggerfahrer von Beruf. Jetzt jedes Kind träumte davon, wenn es als Kind, ich möchte Baggerfahrer werden. War das bei dir auch so oder wie kamst du dazu?
Also boah, da muss ich ganz weit ausholen. Ich versuche es mal abzukürzen. Mein Papa war früher Schachtmeister, ist das. Und als kleiner Junge hat man natürlich dann schon immer mit Bauen irgendwie zu tun gehabt. Und als in Castrop, der Stadt, wo ich gewohnt habe, Castrop-Rauxel, die Stadt mit dem lustigen Namen, wo ich aufgewachsen bin, hat man eine Autobahn gebaut, die A42. Und als sie die ausgeschachtet haben, standen dort riesige Bagger. Und da habe ich mich früher echt in eine Böschung gesetzt und ich konnte das stundenlang zugucken als kleiner Döpken. Und irgendwie hat mich das infiziert, obwohl ich vorher Kfz-Mechaniker gelernt habe. Aber jetzt kommt der Punkt. Ich bin ja eigentlich Meister im Tiefbau. Aber das Baggerfahren habe ich nie von losgelassen. Und das war immer so, überhaupt Baumaschinen an sich, das Thema war immer meins. Ich habe sehr viel Erdbau gemacht und sehr viel schweren Kanalbau. Große Baumaschinen haben mich ständig begleitet. Und ich konnte auch immer, egal was war, auf ein Gerät gehen und ad hoc dort quasi arbeiten. Und das haben die alle immer sehr, sehr gerne gemocht. Das ist so.
Ja, und jetzt bist du immer noch auf der Baustelle tätig, weil du hast jetzt vorhin irgendwas gesagt mit, du bist selbstständig, aber dann hast du jetzt ein Angestelltenverhältnis. Ist das jetzt was Neues oder was machst du jetzt gerade aktuell?
Also du musst ja, also ich habe ja, ich bin ganz normal an, muss man sich vorstellen, angemeldet bei einer Handwerkskammer als Bauunternehmer, aber als Einzelunternehmen. Ich selber. So, und ich habe ja auch meinen Meister im Tiefbau und damit konnte ich das machen. Und früher habe ich als Polier gearbeitet. Und dann habe ich das gemacht. So, und diesen Bereich habe ich meiner Selbstständigkeit jetzt aufgegeben. Das heißt, ich baue nicht mehr im Auftrag oder verdiene mich im Stundenlohn, sondern ich bin jetzt fest angestellt. Ich bin 55, ist die beste Entscheidung. Ich habe einen Top-Betrieb, hat mich erwählt oder ich habe ihn erwählt. Der Chef ist wirklich top, der ist menschlich sehr zugänglich, hat mir ein gutes Angebot gemacht und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich aber die Dinge, die mir Spaß machen und dann setze ich mich nur noch auf den Bagger, weil Polier oder Meister einer Kolonne möchte ich nicht mehr sein. Aus gutem Grund, da bist du Erfüllungsgehilfe der Geschäftsleitung und da rennst du echt den Zahlen und allem hinterher. Ich weiß nicht, wie es dort im Betrieb ist. Aber da hast du sehr hohe Verantwortung. Ich glaube, da bin ich erstmal auf dem Bagger für mich selbst. Ja, stehe ich da ist für mich am ruhigsten. Und ich kann das machen, was ich in letzter Zeit mein Hobby geworden ist und sag mal, ich diebischen Spaß entwickelt habe. Das sind meine Videos, die ich so mache von dem, wie so mein Alltag ist oder was ich so kommentiere auf Instagram.
Sehr guter Stichpunkt. Wie kommt man da dazu? Also hast du einfach dann mal damit angefangen auf dem Bagger und hast dann gesagt, ja, ich mache jetzt hier ein Video oder ist da mal irgendwie was vorgefallen und dann war einfach ein Video mal da und dann hast du das online gestellt? Oder wie hat sich das alles ergeben?
Nein, also dann, ich war ja zuerst vertreten auf TikTok. Und bei TikTok musst du dir vorstellen, ich habe das lange konsumiert und habe geguckt und habe gemacht, getan. So, und mit meiner Partnerin zusammen. Es gab ja mal so eine doofe Zeit im Corona, wo wir alle dann irgendwie sehr viel Freizeit hatten. Und dann guckt man halt nur mal sowas zu viel. Und irgendwann hatte ich mal die Idee gehabt, so, jetzt machst du mal ein Video. Jetzt machst du auch mal eins. Also komm, da kriegst du hin. Und dann habe ich mal ein Video gemacht von der Baustelle. Das erste war mit meiner Partnerin, das zweite war, oder dritte war dann auch schon von der Baustelle, dass ich irgendwas gezeigt habe, wie ich bagger, wie ich was abziehe. Und da kommt eins nach dem anderen. Dann kriegst du Likes, dann finde ich die Leute gut und dann kriegst du, das ist so wie Goodies und du findest das nicht schlecht. Ich habe natürlich vorher die Kollegen gesehen, was die gemacht haben. Muss ich auch dazu sagen. Viele Kollegen, die richtig tolle Accounts haben, die habe ich immer gesagt, boah, ist doch super. Und das müssen auch die jungen Menschen sehen. Und der Intention war ja gewesen eigentlich, den jungen Menschen zu zeigen, was auf dem Bau los ist, aber wie es, ja, aber möglichst, wie soll ich sagen, auf meine Art. Mhm. Ja, und möglichst auf meine Art. Ich kann mich schlecht selber sehen und einschätzen, aber ne, ich versuche es so immer zu sagen, wie ich es sehe. Ne, es muss ja nicht immer richtig sein und man kann auch eine andere Meinung haben. Gerade davon lebt ja auch Social Media, von der anderen Meinung. Die meisten glauben immer, hoch, das geht ja gar nicht. Du musst ja immer was sagen, was vernünftig ist. Nein, du bist ein Scheiß. Du kannst auch sagen, was unvernünftig ist. Und das wird viel zu wenig gemacht. Und das ist mein Markenzeichen vielleicht.
Ja, also was ich tatsächlich so als Betrachter, weil du sagst, du kannst dich selber nicht einschätzen oder ich kann das auch nachvollziehen und verstehen, aber was ich so besonders bei dir finde oder wo man einfach dran hängen bleibt, also einmal natürlich das Geile, dass du die gleiche Frisur hast wie der Julian, das ist natürlich wunderbar, da fühle ich mich direkt heimisch. Und das Nächste ist, du hast so einen ganz eigenen Sprechstil auch, also das geht bei dir zack, 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 du kommst direkt zum Punkt, das ist gar nicht viel mit Pausen oder so, du weißt direkt, was du sagen willst. Passiert das authentisch? Tust du dich drauf vorbereiten?
Null. Das ist vielleicht meine Superkraft. Ich kann mit Worten umgehen, die Eloquenz, ja, aber das ist wenn ich euch sage, dass ich eigentlich ein ziemlich verschlossener Mensch bin, denkst du, der hat eine Macke, was will er mir erzählen? Aber das ist so. Ich für mich selber kann auch mal gerne mal für mich alleine sein und ich genieße die Zeit zu zweit mit meiner Partnerin und habe dann meine Ruhe. Außer wir gehen in eine Disse. Wir sind etwas schräg, okay. Aber... aber wenn du viel auf dem Bau bist und bist Meister von richtig großen Baustellen, dann musst du viel kommunizieren. Du musst auf Menschen zugehen, du musst reden können. Und du kannst nur Menschen für die Arbeit begeistern, wenn du sie abholst. So wie ihr das jetzt versucht mit mir, so musste ich das mit jedem Mitarbeiter machen. Und das kam mir bei der ganzen Sache, dass ich Social Media mache, zugute. Das ist einfach Übung.
Das ist echt interessant, ja, tatsächlich, dass sich das dann auch so daraus ergeben hat. Das, ja, ist echt krass. Aber du hast gerade gesagt, du sprichst einfach drauf los. Also du planst auch deine Inhalte nicht. Das ist einfach, wie es kommt, wenn du eine Situation hast, sag Video machen und gut.
Ja, wenn ich etwas sehe, dann fällt mir meistens immer dazu was Witziges ein. Wenn viele Leute schicken mir Videos, wenn ich einen Kommentar mache, dann schicken mir die Leute ein Video. Und aus der Spontanität heraus, wenn ich das sehe, fällt mir das ein. Und das habe ich dann gesehen und dann mache ich das Ding schon gleich. Das zum Leidwesen meines Umfeldes, weil ich habe schon in abstrusesten Situationen, wenn die Leute mich dabei gesehen hätten, was ich da gemacht habe, also oder wo ich da gesessen habe, möchte ich nicht sagen. Aber das ist wirklich wahr. Das ist so. Das ist ja so, das macht einfach manchmal auch einen diebischen Spaß. Das ist so, wirklich. Also die besten Videos habe ich gemacht an der verrücktesten Orten. Das ist so.
Geil. Fühlt man sich wahrscheinlich am wohlsten. Du hast gerade schon mal einen Punkt angesprochen, das fand ich auch recht interessant, wo du so auch deine Eloquenz oder so dein Auftreten her hast, das vielleicht so aus dem Sprechen oder aus dem Führen der Mitarbeiter. So allgemein das Baustellenleben oder die Herausforderungen und Kommunikation auf der Baustelle ist ja auch, sag ich mal, vielleicht nicht ganz einfach. Man hat mit den verschiedensten Charakteren, mit den verschiedensten Typen zu tun.
Nationalitäten.
Mhm. Vielleicht auch nicht immer in einem einfachen Umfeld so, bei Wind und Wetter draußen. Was sagst du, was sind so die größten Herausforderungen, wenn wir vielleicht einmal so ein bisschen rüberschauen Richtung Kommunikation auf der Baustelle? Oder wie hast du das damals immer gelöst?
Weißt du, der menschliche Zugang zu jedem Menschen ist so variabel und verschieden. Und ich sage immer, du musst ein Gespür haben oder nicht. Ich habe, als ich auf dem Bau angefangen bin, ich habe immer gedacht, so machst du es nicht, wie man mit dir umgegangen ist. Ich bin nicht auf Rosen gebettet gewesen. Ich weiß, wie es ist, du fängst auf einer Baustelle an und früher haben die von morgens bis abends nur geschrien. Man hat dir nicht gesagt, was du machen sollst, man hat dir die Mitteilung angeschrien, weil die Leute konnten gar nicht anders. Und weil die hatten nichts, womit sie selber persönlich glänzen konnten, also kein Fachwissen oder wenig Fachwissen. Die wurden in eine Position gehoben und um in dieser Position zu bleiben, konnten sie das nur machen, indem sie den anderen unterdrücken. Und das habe ich versucht nicht zu machen. Ich habe versucht zu zeigen, was ich kann und ich habe versucht, den Mitarbeiter oder denjenigen, der draußen auf der Baustelle ist, an die Hand zu nehmen. Das hat immer mal mehr und mal weniger gut geschafft. Es gibt halt nun mal einige Kollegen, ja, da funktionieren halt nun mal nur die Bosporus-Regeln. Das geht halt nun mal nicht anders. Aber wer halt nun mal danach schreit, der kann es kriegen. Aber umgekehrt, wer gerne echt ruhig und vernünftig mitarbeiten will, da war ich immer mit dabei. Das ist so. Und ich habe immer versucht, auf den Einzelnen einzugehen. Ich habe immer den Einzelnen Kollegen gesehen, der draußen ist, mit dem, was er hat, seinen Stärken und wie kannst du mit ihm umgehen. Und die Nationalität war mir völlig egal. Hauptsache, er orientiert sich so ein bisschen an so ein Wertegerüst, an unser aller, sage ich mal so, an mit dem wir kommunizieren können. Und dann ging das funktioniert. Natürlich eckt man immer irgendwo an, das ist klar. Das wäre heute noch genauso. Das habe ich noch letzten Sommer gehabt, das ist so, das kommt.
Du hast vorhin gesagt, dass du wolltest es nicht so machen, wie du früher behandelt wurdest. Also war irgendwie wirklich ein einschneidender Moment, wo du gesagt hast, das war früher einfach uncool, wie man auf der Baustelle miteinander umgegangen ist oder wie mit mir umgegangen ist? Gibt es da irgendwie einen Punkt? Oder hast du im Allgemeinen gesprochen?
Ich habe Kfz-Mechaniker gelernt. Ich wusste, was auf dem Bau so passiert. Dann hat man mir gesagt, komm, du kriegst eine Fortbildung zum Baggerführer oder Baumgeräteführer. Dann habe ich das gemacht. Dann fängst du an und warst dann in Praktika gewesen. Da warst du bei Menschen, die dir was gezeigt haben, die vernünftig waren. Aber dann warst du auch bei Typen gewesen, die waren so, das waren keine Menschen. Das waren, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ein gerne groß. Sowas hast du heute, glaube ich, nicht mehr. Die waren von ihrem naturell her nicht dazu eingestellt, dass sie mit dir was zu machen wollen, sondern die waren immer nur drauf, dich zu triezen. Und das wurde knallhart gemacht, knallhart. Davon war ich nicht nur betroffen, davon waren ganz viele betroffen. Das waren Ideen ihre Gangart. Früher war das Leben auf dem Bau wesentlich härter wie heute. Mhm. Ist ja, meine Meinung.
Ja, was auch gut ist, ne? Also ich finde es gut, ich höre es auch immer wieder, ja, früher konnte man halt noch hinlangen oder auch mit den Wörtern hinlangen, ne? Das hat man damals so geschluckt und so weiter. Ja, du, heutzutage kann man sich halt oder darf man sich halt eher wehren und man wird gehört. Früher, wenn du dich da gewehrt hast oder keine Ahnung, wenn du da irgendwann hättest noch eine drauf bekommen, so auf die Art, das hat sich halt Gott sei Dank schon geändert. Aber klar, der Ton oder die Art, nicht nur auf der Baustelle, das ist bestimmt auch sicherlich in der Bäckerei oder sonst wo, ist halt rauer oder da muss es halt schneller funktionieren. Dann hat man dann vielleicht nicht so viel Zeit, aber da geht es ja immer um die Sache, das darf man natürlich am Ende auch nicht vergessen. Ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, heute sind alle, also ich muss mal sagen, heute sind alle, das kriege ich auch jetzt in Unternehmen mit, an den Arbeitsablauf mehr integriert, also mehr drin, die Mitarbeiter, da weiß jeder und hat jeder Bock und die spielen besser zusammen. Der Polier hat ganz andere Aufgaben, das ist nicht der Typ, der jetzt die ganze Zeit mit dabei stehen muss und quasi mit der Peitsche hinter dir steht, sonst arbeitest du nicht richtig oder er ist quasi, ja, oh, ich kann, hör mal, der macht nur was, wenn ich dabei bin, so und so wurde es früher dargestellt. Heute sind alle selbstständig dabei und das wird auch von dir verlangt und das ist auch cool so. Mhm.
Ich finde es voll interessant, weil, das muss ich tatsächlich kurz sagen, ich bin ja Fußballschiedsrichter und ich habe ja auch mit verschiedenen Charakteren am Sportplatz zu tun und Kommunikation ist ganz wichtig und dass ich die Spieler abhole und natürlich ein rauer Ton, die gehen mich an, ich muss mit den Situationen umgehen und so weiter. Und das, was du vorhin so erzählt hast, man hätte auch sagen können, du erzählst gerade über Schiedsrichterwesen. Weil ja. mein Ziel ist es am Ende auch, dass man halt irgendwie das Spiel in einigermaßen Rahmen rumbekommt, ja, so wenig gelbe Karten wie möglich, am besten keine rote Karte, und dass man das halt kommunikativ alles klären kann. Der eine Spieler braucht halt mehr Erklärungsbedarf, der andere Spieler eher weniger, der möchte gar nicht mit mir reden, der möchte einfach nur kicken. Und das ist schon in der Führung irgendwo dann schon immer das Gleiche. Und wenn man mit so verschiedenen Nationalitäten zu tun hat oder mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Menschen, ist auch wichtig, Einsatz, den du vorhin gesagt, die Nationalität ist völlig egal, aber trotzdem verschiedene Kulturen, verschiedene Einstellungen. Das ist einfach so, mit denen muss ich umgehen als Schiedsrichter. Und ich muss mich anpassen. Ich kann nicht immer ganz alle klar abholen, ganz klar. Aber das meiste funktioniert, wenn man versucht, auf Augenhöhe sich zu unterhalten, auch andere Meinungen zuzulassen, auch den Leuten mit reinzuholen, Aufgaben zu geben und so weiter. Das finde ich super interessant. Aber du hast vorhin gesagt, du und deine Partnerin, ihr seid schräge Vögel. Warum seid ihr schräge Vögel? Erzähl mal so ein bisschen was aus deinem Privaten. Wer verbirgt sich denn so hinter der Baucoach?
Der Baucoach, ich nenne mich ja immer, da steht ja auch drauf, Bernd der Baucoach, weil ich bin Bernd und möchte auch den Zugang haben, dass die Leute mich auch so ansprechen. Obwohl ich richtig Bernhard heiße, aber das spielt jetzt keine Rolle. Das sagt nur meine Mama, wenn sie böse zu mir ist. Wir sind schräg, also weißt du, normalerweise gehen wir fast jedes Wochenende aus. Das ist so, wir gehen aus, wir tanzen für unser Leben gerne. Ne? Sie auch, alleine und alles, wir sind aktiv. Wir frieren irgendwie nicht fest. Also ich brauche nicht die Couch oder sonst was. Ich möchte gerne unterwegs sein. Und wenn ich euch sage, das ist wirklich so, ich war noch letztes Wochenende, ich gehe voll im Presslufthammer shoppen, disse, und dann sind wir da voll am Rocken und das ist auch gut so. Das machen wir so 3 Stunden maximal, ne? Und dann ist es auch gut, dann gehen die alten Leute nach Hause, aber das ist okay. Das ist richtig stark. Ja, ist so. Das ist doch, verstehst du, das Leben geht doch vorbei. Vielleicht ist das eine Phase oder vielleicht machen wir das irgendwann nicht mehr. Aber wir möchten gerne aktiv bleiben. Ne? Ich sage auch gerne, ich hätte sie unglaublich gerne mitgenommen, zum Beispiel zur Baumann. Natürlich kann sie da so nichts mit anfangen die ganze Zeit. Ne? Aber wir sind schon schräge Vögel. Das ist so. Also wenn ich, ne, ich sag's euch, wenn ich mit jemandem eine Waschmaschine schleppen muss, dann hole ich nicht irgendwie einen Kumpel, dann mache ich das mit meiner Freundin. Und jetzt mal, die ist 1,65 und wiegt knapp über 60 Kilo, wenn überhaupt. Und hör mal, die erstaubt mich sowieso jeden Tag. Es ist so, also mit der kannst du alles machen. Das ist irre.
Cool. Ja. Ja, hoffentlich hört sie das auch, aber du wirst sie wahrscheinlich auch oft genug sagen.
Ich sage ja, dass alles, was davon kann man sowieso bei mir ausgehen, das, was ich über andere Menschen sage, sage ich denen auch ins Gesicht. Ich rede nicht über andere Menschen hinterm Rücken, anders als wie ich mit denen rede. Das ist manchmal auch zum Leidwesen. Das ist nicht immer einfach dann vielleicht mit mir, aber das ist eine Tatsache. Das ist so.
Das ist sehr gut und auch wichtig. Hat sich denn jetzt, seitdem du auf Social Media so präsent bist, deine Wahrnehmung oder deine, wie sagt man, deine Präsenz geht bei deinen Kollegen oder nehmen die dich anders wahr oder wirst du auch so vielleicht mal erkannt oder hat sich da nichts geändert?
Ich bin, das ist etwas, das muss man jetzt verstehen. Also ich glaube, ich komme nirgendwo an, dass man mich nicht kennt. Jetzt bei der Firma bin ich ja gerade wegen meiner Social-Media-Präsenz auch angestellt worden. Der Chef selbst von diesem Unternehmen hat schon lange Zeit mich auf Social-Media beobachtet und ich glaube auch sein Sohn und viele andere in diesem Unternehmen und natürlich kommst du auf die Baustelle und dich kennt wirklich jeder. Egal wo ich auch war, auch in der Vergangenheit, seitdem ich das mache, egal wo. Seitdem ich so irgendwie bei Instagram eine Followerzahl von, ich sag jetzt mal, 40.000 überschritten habe, wurde das immer stetig mehr. Und verrückt wurde es, wo ich erstmal begriffen habe, was ich da angestellt habe, als ich letztes Jahr in Nürnberg auf der Messe war, auf der Galabau. Da bin ich echt über die Galabau, über die Messe gegangen, habe mich keine Sau erkannt, da waren sie alle mit ihren Sachen beschäftigt, da wollten sie alle ihre Blumen oder keine Ahnung was oder ihre Geräte und dies, das, jenes kaufen und dann machst du die Hallentür auf und dann guckt man dich an und der Erste, der dich sieht, hey, Bauschaum, Noppenbahn, verstehst du? Und da ging die ganze Zeit, ich habe mich später versteckt auf dem Stand und habe mich dann zurückgezogen hier von bei der guten Firma Kinshofer, bei meinem guten Kumpel, der da gebaggert hat, weil es wurde echt viel und ich habe gedacht, boah, was ist das denn? Und dann habe ich mir echt überlegt, was machst du jetzt daraus und wie lebst du damit? Und irgendwie musst du damit leben.
Ne, fühlst du da auch so eine gewisse Verantwortung?
Auf eine Art ja, aber ich versuche ich versuche schon in Grenzen zu bleiben, weil die Menschen, die mich umgeben, wissen ja, was ich mache und das ist ja, hör mal, ich habe eine Partnerin, die ich sehr gern habe und ich möchte nicht, dass man sie in irgendeiner Form anspricht, oh, was hast du da für einen komischen oder sowas, nein, das möchte ich nicht, ich möchte gerne, dass sie zumindest sagt, okay, das ist alles noch in einem gewissen Rahmen, dass es vernünftig wird, klar, ne? Es gibt Leute, die dann irgendwie was auspacken oder irgendwie meinen oder sonst was, so sagen, oh, das ist aber komisch oder hin und her, aber das sind denen ihre Grenzen. Ne? Aber alles hat gewisse Regeln, finde ich noch, ja.
Weil alles. Da, so eine Reichweite, die bringen dann aber auch halt viele Hater mit, ne? Also viele, wo dann, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich jetzt bei dir gar nicht so in den Kommentaren groß nachgeguckt. Du hast unheimlich viele Likes und so, das ist brutal, aber da gibt es auch immer diese Hater, die dann irgendwie noch da irgendwas reinschreiben oder persönlich werden und so weiter. Passiert das bei dir auch? Wie gehst du damit um?
Ja, manchmal denkt man sich, ja, warum machen die das? Weil die sind persönlich sehr anmaßend und die glauben halt nur mal, guck mal, du kritisierst hier nur, guck mal, du machst denn dies und du kannst nichts. Genau, das ist so, du hast keine Ahnung. Ahnung ist immer so ein Ding. Ich weiß gar nicht, was das ist, was Ahnung ist, wenn du keine Ahnung davon hast. Also entweder hast du Wissen, aber ich kann doch nicht auf irgendwas drauffassen. Okay, die Rüttelplatte springt heute nicht an. Nee, du musst es wissen, verstehst du? Ne? Wenn ich Ahnung brauche, hole ich mir einen Schaman. Sag ich jetzt mal, dann brauche ich, ist mir zu esoterisch. Ja, so, und entweder arbeitest du mit Wissen und mit dem, was du kannst, und da kann ich mich ja auch irren. Und ich habe ja auch nie was anderes gesagt. Ich stehe auch nicht über den Ding. Ich mache auch Fehler als Geräteführer. Die meisten denken immer, du darfst nur was sagen und was im Internet was sagen, wenn du dies, das und jenes und welches machst. Ja, gut, dann sollen sie aber nicht Internet gucken, also Social Media, das Produkt konsumieren, oder dann müssen sie halt mal den Fernsehgarten schauen. Da ist alles schön bunt, da müssen sie gucken, das ist alles normgerecht, das ist dann für den kleinen Geist gut. So, aber Social Media funktioniert halt immer anders für dich. Ne, das ist so. Ich liege auch mal falsch. Natürlich. Ich sag auch mal was falsch. Natürlich. Absolut. Und ich habe auch mich auch schon bei Menschen entschuldigt. Das habe ich auch schon gemacht. Aber das kann ich auch. Wenn es zu weit geht und ich habe da mal etwas falsch gemacht und man sagt es mir und das ist wertfrei, ziemlich schnell zu erkennen, da lehne ich mich auch zurück, dann mache ich das. Ich breche mir da keinen Zacken aus der Krone.
Ja, das ist sehr gut. Fehler darf man machen und man darf auch mal was sagen, was vielleicht nicht so in Ordnung ist. Aber wie du sagst, man kann sich dann auch entschuldigen und dann ist wieder in Ordnung. Und dann brauchen wir auch nicht nachtragend sein. Jetzt stehen wir mit der Aufnahme kurz vor der Bauma. Wahrscheinlich, wenn die Folge kommt, ist es schon rum. Zukunft zur Baubranche, wie siehst du das? Auch Technologien vielleicht, wenn wir das noch direkt reinpacken in die Folge, in die Frage. Was tut sich da so? Auf was kann man sich gefasst machen in den nächsten, sagen wir, in dem nächsten Jahr?
Also da die Menschen draußen glauben immer dadurch, dass ich einen Kriegsfuß habe mit 3D-Drucken, stehe ich mit Technologie, weil ich alt bin, auf dem Kriegsfuß. Völlig daneben. Ich mag Technologie. Besonders auch auf dem Bau, wenn ich das allein schon bei den Baggern sehe. Ich komme noch echt aus einem Universum, wo wir noch früher beim Umbauen Bolzen gekloppt haben vorne. Da war nichts mit hydraulischem Verschluss oder hier und da oder alles schön elektronisch oder so. Da hast du gefühlt auf einer Holzbank gesessen und heute ist alles da voll klimatisiert und du hast Kameras und ich weiß nicht, was alles echt. Also ich stehe auf Technologie. Ich mag das. Ich mag auch ringsherum alles. Und das entwickelt sich auch weiter und das ist auch gut so. Es muss aber auch eine gewisse Praktik, also ein praktisches Hintergrund haben, dass es funktioniert. Und nicht erstmal auf den Markt gebracht werden, wie zum Beispiel beim 3D-Druck und 1000 tolle Werbeversprechen gemacht werden. Oh, da werden Arbeitskräfte gespart. Oh, da ist dies, oh, da ist das, oh, da ist jenes. Und das entwickelt sich noch. Aber die bauen schon Häuser damit. Und das ist so, als wenn ich jemanden losschicke und sag schon, lauf schon mal mit der Badelatschen los und du hast unterwegs, erkläre ich dir dann oder suggeriere dir dann, dass das jetzt deine neuen Wanderschuhe sind. Verstehst du? So. Und genauso ist das für mich auch mit dieser Technologie. Ich bin nicht bei jedem Ding dabei, bei jeder Technologie dabei, aber wenn ich sehe, man arbeitet heute mit Scanner. Die Firma, bei der ich beschäftigt bin, Klaus Stebring, ich muss es einfach mal sagen, die haben so eine wahnsinnige Arbeitsvorbereitung, wenn die in eine Kanalbaustelle gehen. Ich darf es sagen, ich zeige es nicht, aber jetzt mal ganz ehrlich, die nähren so eine ab. Die gehen mit Georadar durch die Wohnsiedlung, die nehmen alles auf, wo die Leitungen liegen, die verlassen sich nicht auf den Plan. Die machen, befliegen die ganze Baustelle mit Drohnen, machen Punktwolken, nehmen das alles auf. Du stehst in einem 3D-Modell und kannst genau planen, wo kann der Bagger schwenken, wo passiert dies, wo passiert jenes. Ich habe die Kollegen von der Planung noch nicht kennengelernt, aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was die da machen, habe ich noch nie erlebt. Noch nie. Das ist Arbeiten auf höchstem Niveau, muss ich einfach sagen. Und das ist Technologie, die ich mag. Und das ist auch die Zukunft auf dem Bau. Wobei die Baubranche am Kranken ist. Aber nicht im Infrastrukturbau, wo ich jetzt beschäftigt bin, in dem Bereich, wo man Kanäle wechseln muss, die halt nun mal gewechselt werden müssen, oder wo man Straßen baut oder wo man wie jetzt für die Energiewende halt nun mal Kabeltrassen baut. Nein, die krankt zum Beispiel am klassischen Hochbau, an dem klassischen Wohnungsbau und alle Gewerke, die daneben hängen. Die Kollegen, die erfahren gerade keine gute Zeit und die gute Zeit ist meiner Meinung nach, wird die auch noch immer härter werden für die, weil die Zinslast höher wird, weil das schwieriger wird und das ist irgendwie so schade, weil die Bauindustrie, die wird nicht vom 3D-Druck gerettet oder vom Modularbau, sondern von den guten Leuten, die jetzt sagen, eigentlich, oh, ich verzweifle, ich gehe in eine andere Sparte rein und das müssen wir verhindern. Das ist so, wir haben so gute Fachkräfte auf den Baustellen und die müssen wir uns erhalten und wir müssen neue Menschen wieder dazugewinnen.
Definitiv. Und wie du gerade gesagt hast, gerade mit so Technologien, wo vorher alles vermessen wird, ja, das ist ja wahnsinnig spannend. Da steckt echt Know-how dahinter. Da kann man echt Spaß haben und das bringt wahrscheinlich auch die Leute vor Ort auf der Baustelle auch effektiv schneller voran, oder?
Ey, das ist ja sowieso, wenn du siehst, dass früher hat ein Polier, da konntest du froh sein, wenn er ein Nivelliergerät bedienen konnte oder ein Winkelprisma. Heute haben die alle einen Roverstab. Das heißt, du hast einen Stab mit GPS, der die Vermessungsdaten drauf hat, ganz genau, und der kann genau sehen, aufmessen, klack, 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 und das wird ins Büro gesandt, und die haben das alle, alles digitalisiert, alles vom Feinsten. Ich sitze in einem Bagger drin und habe dort eine 3D-Anlage. Ganz genau und sehe genau, wo ich bagger, wo ich den Graben ziehen muss, wie tief, wie ich Mutterbodenabtrag zu machen habe, wo die Miete gelagert wird. Alles ist durchgeplant. Dann denkst du dir, boah, Verzeihung bitte, irre. Ich muss jetzt einmal ganz kurz. Ich bitte um Entschuldigung.
Alles gut.
Das ist noch die Nachwirkung einer starken Erkältung, die ich hatte.
Dann noch gute Besserung.
Ja.
Aber weißt du, was mich mal interessieren würde, Bernd?
Gerne.
Erzähl doch mal, wie so ein Baggerhäuschen, also wenn man da vorne drin sitzt, vor 10 Jahren ausgeschaut hat und wie es heute aussieht. Also wirklich, ich rede jetzt hier vom Luxus. Also wirklich, also damals, wie das so ausgesehen hat und jetzt mit der ganzen Technik und was es so für richtige High-Class-Bagger gibt.
Der 10-Jahres-Zeitraum ist gar nicht so spannend in dem Moment. Vor 10 Jahren haben wir schon die ersten Einflüsse gehabt. Sagen wir einfach mal vor. Also der älteste Bagger, den ich gefahren habe, war Baujahr 1967. Und da saßt du auf einer Sitzschale ohne Rückenlehne. Und da hattest du noch gar keine, da hast du so lange Eisenstangen gehabt und die hast du irgendwie gerührt und der Teil hat sie bewegt. Oder vorne hast du so Klaviere gehabt. Und das Ganze war noch aus einer Technik heraus, wo die Bagger noch Seile hatten, um sich zu bewegen. Und da, das wurde ja abgelöst in den Hydraulikbereich. Man war froh, hydraulisch zu arbeiten. Und das Ganze hat sich immer weiter entwickelt, nicht nur in den Fahrerkomfort, sondern in den Komfort, dass das Gerät immer mehr besser in der Kinematik und so sich hat steuern lassen, immer feinfühliger gewesen ist, dass man halt nun mal die Joysticks dann Ansteuerung hatte, dass man einen Joystick anfasst und der Bagger gibt plötzlich Gas zum Beispiel. Das war so Anfang der 90er Jahre dann der Schreier, dass das die Bagger konnten. Heute, Verzeihung bitte.
Kein Problem, lass
das
Zeit.
Das ist etwas für zum Rausschneiden.
Ja, genau.
Aber das ist authentisch. Und das ist etwas, was sich da in der Entwicklung immer weitergegeben hat. Du hast dann immer mehr Fahrerkomfort gekriegt, aber jetzt kommt es noch hinzu, die Geräte können auch mehr. Wenn du heute vorne dein Werkzeug wechselst, den Löffel, den du vorne siehst, das Grabgefäß eines Baggers. Früher hast du Bolzen gekloppt. Und so ein Bolzen hat mal schnell 60, 70, 80 Kilo gewogen. Und den musstest du da reinheben und dann wurde er reingedroschen. Heute macht das Gerät vorne vollhydraulisch. Dann hast du deine hydraulischen Schnellwechsler und kannst dort damit arbeiten. Und dann hast du Tilt-Rotatoren, dass der Löffel vorne drehen kann in alle möglichen Richtungen. Dann kannst du abziehen, fein arbeiten. 1000 Anbauwerkzeuge. Früher hatte ein Bagger, wenn er rausgefahren ist auf eine Baustelle, maximal 2 Anbauwerkzeuge draußen. Mhm. Bei der Firma, wo ich gerade beschäftigt bin, ja, da kommen die rausgefahren und da haben die mindestens 8, wenn nicht sogar 10 Anbauwerkzeuge. Alles mögliche. Mehrere Greifer, dies, das und jenes. Ich denke immer, das ist sowieso. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Es hat sich so verändert in der gesamten Struktur, auch in der Baumaschinenstruktur. Ja, das ist der Wahnsinn. Obwohl es auch alte Baumaschinen gibt, denen ich so ein bisschen nachweine, von der Bedienbarkeit her, von der Art, wie sie gefahren sind. Ich habe zum Beispiel unglaublich gerne OMK-Radlader gefahren. Ich habe auch gerne OMK-Bagger gefahren. Die Firma gibt es nicht mehr. Das ist irgendwie total traurig. Ja, aber das war früher mal super, deswegen mag ich auch noch, dass es diese alte Marke Atlas noch gibt, wo ich auf dem Stand bin und dass es auch die anderen Marken so und auf dem Markt gibt. Die Marken haben sich auch verändert, auch Liebherr, ne, hat sich verändert sehr stark, ist so zu dem Premium geworden, ja, zu diesem, in diesem Bereich. Die japanischen Hersteller sind auch ganz stark am Markt dran oder die asiatischen Hersteller, wer so hineinschießt und sich sehr viel abgeschaut hat und unglaublich schnell und innovativ lernt, sind die Chinesen. Okay. Wenn jemand sagt, oh, das ist aber schlecht und das ist dies, das und jenes, hallo, stopp, erstmal ruhig bleiben, wir tragen alle chinesische Klamotten. Also die können auch Bagger bauen und das können die auch wirklich und das will ich mir auch anschauen. Das ist auch zum Beispiel ein Punkt, den ich sehen kann, wo ich sehr gespannt bin, wie sind die Geräte, wie sind die auf und die sind alle strukturiert, aufgeräumt, die sind alle vernünftig verarbeitet. Da sitzt auch alles, das muss man einfach sagen, das ist so. Und der Markt oder die Konkurrenz oder der Mitbewerber auf diesem Markt ist so immens groß geworden, die haben auch einen riesigen Druck, das muss man sagen, das ist so, die Hersteller.
Hey Bernd, weißt du, was wir machen? Ich versuche mal, einen Verantwortlichen von der Bauma zu finden, von der Messe, und dann machen wir mit dir gemeinsam einen Rückblick und mit dem Zuständigen von der Bauma. Das würde uns total interessieren. Ich glaube, das wäre richtig cool, wenn wir da so einen Rückblick drauf werfen, was da alles
so passiert ist. Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Ich bin schon ab Sonntag auf der Fläche, weil ich dann Gespräche habe, weil ich Montag bei Hitachi bin, festgebucht, also bei Kiesel. Ist auch eine tolle Bude, ist ganz anders für mich gesehen, auch als Hersteller wie Atlas. Die sind sehr innovativ, haben sehr viel mit diesen neuen Techniken zu tun, was Atlas auch kann, aber die sind auch etwas in der Würze anders aufgestellt. Mhm. Und die machen so super coole Sonderbauten. Da steht zum Beispiel von der Firma, wo ich beschäftigt bin, ein neues Gerät. Die haben ein Gerät, dort stehen 50 Tonner. Wenn du das siehst, jetzt mal mein Baumaschinenherz, ne? Ich könnte jubilieren und schreien. Ich könnte, weiß gar nicht, ich fange dann an zu quieken an wie ein kleines Mädchen, wenn ich das Ding sehe. Ehrlich, das ist
wirklich so. Mega. Baumaschinenherz, das ist mega. Auch schön. Aber so. Wenn ein 14-Jähriger oder eine 14-Jährige, ein Mädchen oder ein Junge zu dir kommen würde und sagen, Mensch, Bernd, was soll ich denn arbeiten, wenn ich groß bin? Was würdest du sagen?
Ja, ich würde dich schon fragen, wie sind deine Interessen? Wenn du Bock hast, im handwerklichen Bereich zu gehen, das ist ja riesengroß. Ja, natürlich siehst du immer nur deine Blase und siehst dir Bauhauptgewerbe oder einen Tiefbau oder das, was es dort gibt, um Maschinen. Aber ich würde Ihnen sagen, schau dir mal den handwerklichen Bereich an und schau mal, was du dort machen kannst. Und da könnte ich sofort erstmal irgendwie einen jungen Mann aus der Menge herausziehen, aus dem Unternehmen, der Abitur hat, nicht studiert hat und gesagt hat, ich werde Polier oder Meister im Tiefbau. Und die gibt es auch und genau die würde ich denen zeigen, die 30-Jährigen, die dabei sind und die jungen Menschen würde ich sagen, komm doch einfach mal mit, schau dir das Ganze mal an, setz dich mal auf dieser Technik drauf, fühl das Ganze mal, fühl mal diese Maschine, fühl mal diese Macht, wenn du eindringst in den Boden, wenn du vorne 2, 3, 4, 5 Tonnen drin hast und du hebst die hoch und löffelst die auf dem LKW aus oder du ziehst etwas plan und du siehst dieses Ergebnis oder du kannst das, was du sehen, was du gestaltet hast, abends betrachten und du beherrschst es mit deinen Händen. Das ist ein Gefühl oder du hast etwas gebaut. Auch andere Gewerke sind toll. Ich möchte mich nicht da nur mehr so darstellen, weil ich sehe das Gesamte. Ich sehe das gesamte Handwerkliche. Ich sehe auch die Kollegen, die Tischlereien, Schreiner, die Elektriker, die Maurer, die Zimmerleute, egal wer, Gas, Wasser, Scheiße wollte ich schon sagen. Nein, alle, die da sind. Das ist so. Deswegen ist das eine tolle Geschichte. Ist so.
Richtig cool. Perfekt. Bernd, vielen Dank, dass du uns da mit reingeholt hast und auch die ganzen Emotionen, wie du davon erzählst. Also man merkt wirklich, dass du da ein Herz dafür hast und dafür brennst und es ist so wichtig und es ist so wichtig, dass wir auch die Podcast-Folge auch einfach mit jungen Menschen teilen und mit allen Menschen, die sich so für die Baubranche interessieren.
Oh, das würde ich machen, das wäre so schön.
Riesen Dankeschön und danke fürs Zuhören und bis bald.
Dankeschön.